Wir wollen dir danken, dass du da bist und dass wir heute einen Gottesdienst feiern dürfen, in dem du dich wieder verherrlichst. Es geht ja um dich. Und darum bitte ich dich jetzt auch um geöffnete Ohren, dass wir hören können, was du uns sagen möchtest. Amen. Ja, ihr Lieben, heute feiern wir einen Taufgottesdienst. Das ist immer ein Höhepunkt in unserer Gemeinde. Ich liebe Taufgottesdienste, weil sie auch eine besondere Atmosphäre haben. Und das hat den Grund, dass es bei der Taufe um das Zentrum des christlichen Glaubens geht. Die Taufe ist nicht ein Akt nebenbei, ist nicht einfach ein Ritus, ist nicht etwas, was man irgendwie halt auch macht, sondern die Taufe ist eigentlich symbolisiert und macht es signifikant, das Zentrum unseres christlichen Glaubens. Was ist das Zentrum des christlichen Glaubens? Wenn man da Menschen fragt, dann würde man wahrscheinlich verschiedene Antworten bekommen. Die einen sagen dies, die anderen sagen das. Sie haben sich vielleicht gar nie Gedanken gemacht darüber, obwohl sie religiös erzogen worden sind. Aber, ihr Lieben, es gibt überhaupt nur eine mögliche Antwort. Und diese Antwort ist vorgegeben, die hängt nicht ab von unserer Meinung oder was wir uns da irgendwo versuchen auch zu überlegen, sondern das ist eine eindeutige Antwort. Und das ist jetzt wichtig, ihr Lieben. Das Zentrum des christlichen Glaubens ist nicht eine Sache, ist auch nicht eine Ideologie oder eine Philosophie oder eine Religion. Es ist eine Person. Damit habe ich das Wichtigste von heute gesagt. Das Zentrum des christlichen Glaubens ist eine Person. Und das heißt, unser Umgang mit der Person, unser Verhältnis zu dieser Person, wer diese Person für uns bedeutet. Nicht, dass wir ein bisschen unser Leben verändern, sondern nach einem christlichen Lebensstil. Christsein heißt, dass wir unser Leben in eine Verbindung bringen mit einer Person und diese Person heißt Jesus. Das Zentrum des christlichen Glaubens ist Jesus. Und darum ist die entscheidende Frage, das ist für jeden Menschen wichtig, wer ist dieser Jesus? Und in welcher Beziehung stehe ich zu ihm? Nun, für viele ist Jesus irgendeine besondere Persönlichkeit der Geschichte, die eben einiges Gutes für die Menschheit getan hat und an die man gerne denkt, die auch etwas in Bewegung gebracht hat, aber eben nicht mehr. Oder, und das ist jetzt das Entscheidende, ist Jesus der Sohn Gottes? Der Sohn Gottes, der Mensch geworden ist. Wir stehen vor Weihnachten, wir gehen auf dieses Fest zu, wo Gott Mensch wird in Jesus, seinem Sohn. Ist es der Sohn Gottes? Ist es der, der Mensch geworden ist? Ist es der, der in den Tod gegangen ist für jeden Menschen auf dieser Welt und der sein Leben hingegeben hat am Kreuz mit einem Ziel, nämlich die Menschen, und das betrifft alle Menschen, herauszuretten aus der tiefsten Not, in der sie überhaupt stehen, das ist ihre Sündhaftigkeit und das ist ihre Verlorenheit. Ihr Lieben, das ist die größte Not des Menschen. Nicht Krankheit, nicht finanzielle Probleme, Arbeitsprobleme. Die größte Not, ob es ein Mensch weiß oder nicht, ist, dass er eigentlich im Grunde genommen ein Leben führt, das von Gott getrennt ist, das in Sünde steckt. Ich werde das gleich erklären. Und das daher verloren ist. Und Jesus ist gekommen, um uns zu retten. Jesus ist gekommen, uns zu erlösen. Wir haben seit gestern diese beiden Banner, nicht wegen der Taufe, es hat sich gerade so ergeben. Ich möchte herzlich danken für diese wunderschönen Banner hier. Die Gerti Kier hat das übrigens gemacht. Und da steht das wunderbar drauf. Dein Erlöser, das ist das Entscheidende, ist der Heilige Israels. Jesus ist sein Name. Jesus ist sein Name. Er ist der Erlöser. Ihr Lieben, wer Jesus noch nicht kennengelernt hat als den Erlöser, der hat von Jesus noch nichts verstanden. Und darum ist es wichtig, dass wir in dieser Weise sozusagen auch uns die Frage stellen, ist Jesus unser Erlöser geworden? Und wenn er unser Erlöser ist, dann wird er zur wichtigsten Person unseres Lebens. Versteht ihr, Jesus kann man nicht so nebenbei irgendwo behandeln, sondern entweder er ist die wichtigste Person oder er bedeutet uns, oder er ist nicht der, für den er sich selber ausgegeben hat und wie er gelebt hat. Ihr Lieben, wenn es darum geht, dass wir sozusagen nun sehen, dass Jesus gekommen ist, um uns herauszuretten aus der Sündhaftigkeit und aus der Verlorenheit, dann ist die Frage, was ist denn eigentlich diese Sünde? Warum ist das so eine Sache, die für jeden Menschen von größter Bedeutung ist, dass er davon gerettet wird? Jesus als Lebensretter, er rettet uns aus der Sünde. Was ist Sünde? Und da würde ich jetzt wieder sehr viele Antworten bekommen von Menschen, wenn ich sie fragen würde, aber auch das ist wieder eindeutig. Nun, ich versuche es so einfach wie möglich darzustellen, um es auch verstehen zu können. Sünde ist ein grundsätzlicher Zustand eines Lebens. Es ist nicht so sehr, dass ich diese Regel übertrete oder dieses Gebot übertrete, sondern ist es eine Haltung. Das ist mal was anderes. Aus dieser Haltung kommen dann Dinge, die nicht in Ordnung sind vor Gott. Aber die kommen aus einer Haltung, aus einer Lebenshaltung. Und diese Lebenshaltung würde man so umschreiben, ich sitze auf dem Thron meines Lebens. Jetzt können wir das Bild hier darstellen. Das ist eine ganz einfache Darstellung, wo deutlich wird, der Thron, das ist das Innerste unseres Lebens. Wer sitzt da drauf? Das eigene Ich. Und das eigene Ich sagt, ich bestimme über mein Leben. Ich bestimme, was für mein Leben richtig oder falsch ist. Ich bestimme, was gut oder nicht gut ist. Ich bestimme, was wichtig ist oder nicht wichtig ist. Ich bestimme, welche Entscheidungen ich treffe für meinen Beruf, für meinen Ehepartner, für alle Bereiche meines Lebens. Die nächste Folie. Hier sieht man das. In allen Bereichen unseres Lebens, da sind nur einige aufgezählt hier, wäre in der Mitte das Ich. Das ist es, was sozusagen uns bestimmt, unser eigenes Ich. Und wenn wir so leben, dann ist eben nicht Gott im Zentrum, sondern das Ich. Und da müssen wir gar keine schlechten Menschen sein, da können wir gute Dinge sein, gute Dinge tun, aber wenn das Ich im Zentrum unseres Lebens sitzt, am Thron, ich bestimme, dann ist das, was die Bibel Sünde nennt. Und Jesus sagt, diese Lebenshaltung, die führt weg von Gott, die trennt mich von Gott und die führt letztendlich in eine ewige Verlorenheit. Und das wollte aber Gott nie. Er hat uns eigentlich anders geschaffen, nämlich so, dass er, dort wo das gelbe Ich steht, sollte eigentlich Jesus stehen oder Gott stehen. Er wollte eigentlich derjenige sein, nachdem er uns geschaffen hat, dass er derjenige ist, der das Sagen hat in unserem Leben. Von dem alles ausgeht, was für unser Leben wichtig ist. Er sagt uns, was gut und schlecht ist. Er sagt uns, was richtig und nicht richtig ist. Er will uns vermitteln, was wichtig oder nicht wichtig ist. Er möchte uns helfen, dass wir ein Leben in dieser Erde finden, das genau dem entspricht, was er geplant hat mit uns. Wir sind ja nicht zufällig hier. Gott hat uns hier in diese Welt gesetzt mit einem Plan und er will uns hineinführen. Aber wenn er nicht auf dem Thron sitzt, dann gehen wir unsere eigenen Wege. Dann gehen wir immer weiter weg von Gott. Und dann enden wir auch in der Verlorenheit. Nicht, weil Gott so böse ist, sondern weil wir uns entschieden haben. Und weil Gott nicht will, dass jemand in der Verlorenheit endet, deswegen ist Jesus gekommen. Deswegen ist Jesus gekommen. Er ist ein Mensch geworden. Hat er sich ans Kreuz nageln lassen, um uns zu erlösen. Um uns zu erlösen von diesem Weg, von dieser Ich-Haftigkeit, in der wir sozusagen drinnen stehen. Und Jesus hat gesagt, wenn mir in dieser Weise weiterleben, wo das Ich im Mittelpunkt ist, dann führt das wie auf einem breiten Weg mitten hinein in die Verlorenheit. Jesus hat einmal ein Gleichnis gebracht von einem schmalen Weg und einem breiten Weg. Der schmale Weg ist der Weg, wo er am Thron sitzt. Der breite Weg ist der, wo das Ich am Thron sitzt. Und da gibt es viele verschiedene Ichs. Alles Mögliche ist da drinnen. Und er sagt, der Weg ist breit, wo die Menschen gehen, die ihr Leben selber bestimmen, die sich selber verwirklichen wollen. Und dieser breite Weg führt direkt in die Verlorenheit. Und Jesus ist gekommen, um uns aus dieser Verlorenheit sozusagen herauszuretten. Ihr Lieben, wir sind kurz vor Weihnachten. Zu Weihnachten ist Jesus geboren. Und ihr kennt alle die Weihnachtsgeschichte. Wie er im Stall in Bethlehem lag, als Baby. Da ist draußen auf dem Felde sind die Hirten gewesen und da kam eine Engelschar. Eine wahrhaftige Engel. Das ist kein Märchen, ihr Lieben. Da hat sich der Himmel geöffnet. Und da haben die Engel den Hirten die Botschaft gegeben mit den Worten: Euch ist heute der Retter geboren. Ihr Lieben, was war die wichtigste Nachricht, wie Jesus geboren wurde? Dieser Jesus ist der Retter. Jesus ist sein Name. Er ist der Einzige, der uns retten kann aus diesem Weg. Und es gibt eine Stelle, wunderschön zusammengefasst, in der Apostelgeschichte im Neuen Testament, wo es heißt, es gibt keinen anderen Namen unter dem ganzen Himmel, der den Menschen gegeben worden ist, als nur der Name Jesus, durch den wir gerettet werden. Ihr Lieben, niemand kann uns retten. Jeder Mensch braucht Rettung, weil jeder Mensch lebt von Natur aus so. Und darum, ihr Lieben, wenn Menschen nun ihn erkennen als den Retter, dann werden sie eine Beziehung beginnen zu ihm. Dann werden sie ihn sozusagen aufnehmen in ihr Leben. Ihr Lieben, und deswegen ist es so wichtig, dass sozusagen wir verstehen, was da am Kreuz von Golgatha geschehen ist. Er ist gekommen, um uns diese Lebensart abzunehmen. Er ist gestorben und da sind alle unsere Sünden auf ihn gelegt worden. Aber nicht nur die einzelnen Sünden, sondern unsere ganze Lebensart, unser ich-bezogenes Leben, diese Lebensart hier. Die ist mitgekreuzigt worden und indem sie mitgekreuzigt Jesus auf sich genommen hat, hat er diese Art von Leben entmachtet. Jetzt müssen wir nicht mehr so leben, dass das Ich regiert. Weil Jesus hat es als Kreuz genommen, er ist darunter gestorben. Und darum, ihr Lieben, ist es so wichtig, dass wir verstehen, dass der Tod Jesu die eigentliche Erlösungstat war, die Jesus für uns vollbracht hat. Aber er ist auferstanden. Er ist nicht im Tod geblieben. Und als er auferstanden ist, da hat er uns nun als Menschen ein neues Leben angeboten. Er sagt, dieses Leben, das muss durchkreuzt werden. Durchkreuzt. Das heißt, entmachtet werden. Aber wenn ich, sagt der Auferstandene, in dein Leben hineinkomme, schenke ich dir ein neues Leben. Und dieses Leben ist gekennzeichnet davon, dass er auf dem Thron sitzt. Nicht mehr das Ich, sondern Jesus. Als Jesus gekreuzigt und auferstanden ist und er mit seinen Jüngern, er hat ja 12 Jünger gehabt und auch noch mehr, die ihm gefolgt sind, die das verstanden haben, die das erfasst haben, die betroffen waren von dieser Botschaft, haben sie angefangen, diese Botschaft in die Welt zu tragen. Die erste große Predigt, die zum Beispiel der Apostel Petrus gehalten hat, war einige Wochen nach der Auferstehung, das war zu Pfingsten. Und zu Pfingsten, da hat er eine große Predigt gehalten, das war ein riesiges Fest, da waren viele, viele Menschen in Jerusalem, Tausende. Und da hat er eine Predigt gehalten zu Tausenden. Und da hat er den Menschen gepredigt von Jesus, dem, der gekreuzigt wurde, der für unsere Schuld gestorben ist, der auferstanden ist und der lebt. Er hat von diesem Jesus und seiner Bedeutung gesprochen. Und am Ende dieser Predigt, das wird uns berichtet in der Apostelgeschichte Kapitel 2. Und am Ende dieser Predigt, da heißt es dann, als sie das hörten, wurde ihr Herz durchbohrt. Was heißt das? Sie waren zutiefst betroffen. Das heißt, da hat Gott an ihrem Herzen wie eine Operation vollzogen, den Menschen, dass sie verstanden haben. Was haben sie verstanden? Warum waren sie erschüttert? Warum waren sie betroffen? Weil sie ihre Sündhaftigkeit verstanden haben. Weil sie verstanden haben, dass sie schuldig sind. Und dass sie einen Erretter brauchen. Ihr Lieben, niemand wird Jesus in seinem Leben die Herrschaft geben, wenn er nicht Erlösung braucht. Wenn jemand sagt, ich brauche das nicht. Ich kann auch ohne Gott gut leben. Ich werde ihn hier und da mal in mein Leben hineinnehmen, wenn ich nicht mehr weiter kann. Dann werde ich ihn um etwas bitten. Vielleicht hilft er mir, vielleicht nicht. Aber wenn ich ihn brauche, dann hole ich ihn. Und sonst scheide ich ihn aus diesem Leben. Seht ihr, da kommt Gott vor bei diesem Ich. Aber das Ich bestimmt darüber, wie viel Platz Gott hat, nicht umgekehrt. Wenn ich ihn brauche, hole ich ihn. Wenn ich ihn nicht brauche, dann lebe ich mein eigenes Leben. Aber es ist immer ich der Bestimmende. Und Petrus, der diese Predigt gehalten hat, war nun konfrontiert damit, dass diese Menschen zutiefst betroffen waren und ihre Betroffenheit haben sie zu Petrus hingerufen, ihr Brüder, es waren auch andere noch von den Aposteln dabei, was sollen wir jetzt machen? Das ist die Frage eines betroffenen Menschen. Der geht nicht einfach zur Tagesordnung über. Na, bin ich halt ein Sünder, okay. Gehe ich halt verloren, okay. Wenn jemand das verstanden hat, dazu braucht man geöffnete Augen. Ich weiß das nämlich gar nicht von mir selber. Dass ich eigentlich, obwohl ich ein gutes Leben führe, selbstbestimmt lebe und ich dadurch eigentlich von Gott getrennt bin. Denn er will ja im Thron sitzen. Dazu hat er mich ja geschaffen. Ich habe ihm ja nicht selber das Leben gegeben. Und er will das deswegen, weil er das Beste für mein Leben will. Weil er mich so liebt wie kein anderer. Und wenn er auf dem Thron sitzt, dann wird er auch mein Leben so führen, wie es für mich am besten ist. Es gibt ja gar nichts Besseres, als wenn er mein Leben regiert, weil er liebt mich. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn auf die Erde gab und in den Tod gab. Damit alle, die an ihn glauben, das heißt, die ihn zum Herrn ihres Lebens machen, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben, ein neues Leben haben. Und ihr Lieben, als die Menschen damals bei dieser ersten Predigt gefragt haben, was sollen wir denn jetzt tun? Da gab der Apostel Petrus die Antwort, die für alle Zeiten gültig ist. Kehrt um. Und ein jeder soll sich taufen lassen auf den Namen Jesu. Kehrt um, das war die Antwort. Und was bedeutet das? Jetzt verstehen wir das. Die Antwort bedeutet, dass wir sozusagen verstehen, dass wir alle auf einem falschen Weg gehen. Menschen, deren Ich im Zentrum steht, die gehen auf einem Weg, der immer mehr in die Verlorenheit führt, weiter weg von Gott. Und Petrus sagt, kehrt um, bleibt stehen, dreht euch um und geht jetzt einen anderen Weg. Und geht jetzt einen Weg, wo ihr von dem Thron eures Lebens herabsteigt und euer Leben ans Kreuz gebt, euer selbstbestimmtes Leben, und lasst Jesus hinauf und er wird euer Leben übernehmen. Nehmen wir die nächste Folie, da wird dieser Umkehrprozess dargestellt, wenn ihr das da seht. Vorher, bisher, haben wir gelebt, dass ich auf dem Thron sitzt und Jesus am Fuß. Er muss das machen, was wir wollen. Ja, wir bitten ihn halt manchmal. Aber wenn man ihn nicht brauchen, lässt man da sitzen unten. Und dann ist so unser Leben bestimmt, dass das Ich im Mittelpunkt steht. Aber diese Umkehr, ihr Lieben, was bedeutet das? Dass da ein Herrschaftswechsel erfolgt. Das Ich tritt herunter und Jesus kommt hinauf. Aber das geschieht nicht automatisch, sondern nur dann, wenn wir ihn darum bitten. Wenn ein Mensch dieses erfasst hat, ich brauche Erlösung, ich bin verloren, dann wird er sich nach Jesus ausstrecken und sagen, du bist mein Erlöser, ich brauche dich, du bist für mich gestorben, ich bitte dich um Vergebung für mein sündhaftes Leben und jetzt bitte ich dich, dass du auf den Thron meines Lebens steigst und ich steig herunter. Ich gebe mein ich-bezogenes Leben an dein Kreuz. Sei du jetzt der Herr meines Lebens. Das nennt man Herrschaftswechsel. Das bedeutet Christ werden. Wenn ein Herrschaftswechsel erfolgt. Und das ist der größte Einschnitt im Leben eines Menschen. Einen größeren gibt's nicht. Aber das entscheidet über Verlorenheit oder Rettung. Und dazu ist Jesus gekommen. Und ihr Lieben, Petrus hat gesagt, kehrt um, also vollzieht diesen Herrschaftswechsel. Von diesem Weg stopp. Und jetzt gehen wir einen anderen Weg und bitten Jesus, dass er der Herr meines Lebens wird und er uns neues Leben schenkt. Darüber gebe es vieles zu sagen. Und diesen Herrschaftswechsel, ihr Lieben, symbolisiert die Taufe. Das ist der tiefste Sinn der Taufe. Menschen, die diesen Wechsel vollzogen haben, lassen sich taufen. Deswegen hat Petrus gesagt, kehrt um und dann lasst euch taufen. Auf den Namen Jesu, in Jesus hinein, dass er der Herr ist. Und diese Taufe im Sinne einer Taufe, wo man ins Wasser hineingetaucht wird und dann wieder herauskommt, ist ein herrliches Symbol. Wenn ihr da drinnen steht und ich euch sozusagen ins Wasser tauche, ist wie wenn er vom Thron heruntersteigt, symbolisch. Wo ihr euer altes ich-bezogenes Leben ins Grab legt, ins Wassergrab. Es soll sterben, es soll entmachtet werden, weil es in Jesus schon entmachtet ist. Und wenn ich euch wieder heraushole, dann ist das wie eine Auferstehung, dass das neue Leben, das Jesus bringt, weil er in eurem Leben der Herr geworden ist, dass das nun zu regieren beginnt. Die Taufe markiert genau diesen Einschnitt von diesem Wechsel der Herrschaft in unserem Leben. Ich lege mein ich-bezogenes Leben in das Grab. Nicht mehr ich will bestimmen, sondern Jesus bestimmt. Und ich nehme ihn auf als den Herrn meines Lebens. Ihr Lieben, um nicht missverstanden zu werden, die Taufe hier in diesem Wasser, die rettet nicht. Es rettet Jesus, ja? Die Taufe ist ein Symbol. Nicht das Wasser rettet, ja? Sondern es rettet Jesus. Aber dieses Symbol ist ein öffentliches Zeugnis, dass ihr, die ihr heute getauft werdet, diesen Lebenswechsel, Herrschaftswechsel in eurem Herzen vollzogen habt. Ihr Lieben, wenn jemand diesen Herrschaftswechsel nicht vollzogen hat und sich taufen lässt, hat die Taufe null Bedeutung. Dann ist sie ein religiöser Ritus. Die Taufe setzt voraus in eurem Leben, dass ihr diesen Herrschaftswechsel vollzogen habt. Dann wird sie genau zu dem, wozu Jesus sie berufen hat. Er selber hat auch gesagt, macht zu Jüngern die ganze Welt und tauft sie. Als ein Zeichen, sie werden hineingetaucht in ein Leben mit Jesus. Und ihr Lieben, darum geht's, wenn wir heute diese Taufe vollziehen und ihr in das Wasser getaucht werdet, da wird das alte Ich begraben und das Neue kommt heraus. Jesus am Thron des Lebens. Nun, als Petrus diese erste Predigt gepredigt hat, hat er sie gepredigt vor Tausenden von Menschen. Und die Menschen haben gehört, waren betroffen. Nicht alle, aber viele. Und die haben gesagt, Herr, was sollen wir tun? Und dann sagt Petrus, kehrt um und lasst euch taufen. Was ist passiert? 3000 Menschen. 3000 Menschen auf einmal waren so betroffen in ihrem Herzen, dass das, was ich hier geschildert habe jetzt, dass das in ihrem Leben passiert ist. Und es heißt, und es haben sich 3000 Menschen taufen lassen. Ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben. Die waren ja nicht vorbereitet darauf, so wie wir heute so schön. Aber sie ließen sich taufen. Und nicht erst ein Jahr später oder wann, sondern das war dann unmittelbar danach. 3000 Menschen ließen sich taufen. Und jetzt das Letzte. In dieser ersten Predigt wird noch etwas sehr schön ausgedrückt. Es heißt nämlich dann, dass diejenigen, die zum Glauben an Jesus kamen, das heißt eigentlich Glaube, ich gebe meinen Thron Jesus und ich sage, du bist mein Herr, das heißt Glaube. Lebenshingabe an Jesus, das ist Glaube, ja. Also die, die zum Glauben an Jesus gekommen sind, die sind jetzt dann nicht einfach irgendwo zerstreut irgendwo weggegangen und haben dann angefangen als Einzelchristen überall so wie lauter Steine am Boden, die verstreut sind, zu leben, sondern es heißt, und die, die sich taufen ließen, blieben ständig beisammen. Das ist eine großartige Aussage. Und das zieht sich durch das ganze Neue Testament. Diejenigen, die ihr Leben Jesus gegeben haben, dass er auf dem Thron sitzt, die bleiben nicht mehr allein, sondern sie suchen aus ihrem innersten Bedürfnis heraus die Gemeinschaft, die enge Gemeinschaft mit anderen, bei denen Jesus auch auf dem Thron ist. Mit anderen, bei denen Jesus auf dem Thron ist, nicht einfach mit irgendwelchen Menschen nur. Da entsteht eine neue Familie. Die so Getauften, zum Glauben gekommenen, sie blieben zusammen. Das heißt, sie hatten so oft es möglich war, Gemeinschaft miteinander. Nicht, dass sie von zu Hause ausgezogen sind und eine Kommune gebildet haben, das ist nicht der Punkt. Sondern, dass sie eine Gemeinschaft bildeten, die dann später Gemeinden genannt wurde. Diese Gruppe, die sich damals taufen hat lassen, wurde die erste Gemeinde in der Welt. Man nennt sie die Urgemeinde. Und überall, ihr Lieben, wo dann dieses Evangelium, diese Wahrheit verkündet wurde und Menschen zum Glauben an den Retter kamen, überall haben diese Menschen sich zusammengeschlossen zu Gemeinden. Die sind nicht einfach irgendwie nur so geblieben, sondern sie haben gesucht, wo sind andere, die auch so mit Jesus gehen. Wir brauchen einander. Wir gehören zusammen. Wir unterstützen einander. Es heißt in der Apostelgeschichte, diese Christen, die ersten, die blieben beständig zusammen in der Apostellehre. Das heißt, sie haben immer wieder sich genähert mit den Aussagen, die Jesus getätigt hat. Sie blieben ständig zusammen, indem sie das Abendmahl feierten. Sie blieben ständig zusammen, indem sie gemeinsam gebetet haben, dass sie einander gedient haben, geholfen haben in allen ihren Lebenslagen. Daraus entstand eine feste Lebensgemeinschaft, die man heute Gemeinde nennt. Und das heißt, dass jeder, der Jesus auf den Thron seines Lebens gesetzt hat, zu jemandem wird, der sich eingliedern lässt in eine Gemeinschaft, in eine Gemeinde. Welche das ist, da muss man Jesus fragen. Aber es soll eine Gemeinde von Glauben sein, nicht einfach von Menschen, die christlich irgendwie leben. Da ist ein Unterschied. Es geht um die Person Jesu und es geht darum, dass Jesus der Herr wird. So wollen wir jetzt die Taufe vollziehen. Damals waren es 3000, heute sind es 14. Aber auf diese Zahl kommt jetzt nicht drauf an. Aber ihr sollt wissen, es geschieht dasselbe wie damals. Es ist dieselbe Taufe wie damals. Und seither haben Millionen, Milliarden Menschen das vollzogen. Auf den Namen Jesus. Das alte ist entmachtet. Etwas Neues entsteht. Dieser Einschnitt ist es. Das ist hier Tod und Auferstehung. Grab und neues Leben gleichzeitig. Das ist die größte Wende, die es in einem Menschenleben gibt. Amen.